Radio 1.
Wir haben Schüsse gehört.
Hast du Schüsse gehört?
Was?
Wie ist die Lage?
Man geht davon aus, dass das israelische Team überfallen wurde.
Womit haben wir es hier zu tun?
Terroristen.
Es gibt eine Geiselnahme.
Der Schweizer Regisseur Tim Fehlbaum, ein Meister des tiefgründigen, auch politischen Thrillers, denken Sie an seinen Film Hell. Das war geradezu prophetisch, was er da erzählt hat über den Klimawandel. Er rekonstruiert das Geschehen in München meisterhaft als ein Kammerspiel in den engen Räumen des amerikanischen Senders ABC. Mit hervorragenden Schauspielern Ben Chaplin, John Megaro und Peter Sarsgaard ist dabei auch Leonie Benisch aus Deutschland, vertritt innerhalb dieses Senders dann als Übersetzerin eine neue deutsche Generation. Und dieser Film verbleibt ganz konsequent in den Räumen von ABC, erzählt also nur das, was die Journalisten noch mitbekommen da draußen. Ich konnte mich mit Tim Fehlbaum und mit Leonie Benisch unterhalten über den Film September 5, der auch durchaus Oscar-Chancen hat, und wollte zunächst wissen von dem Regisseur, der in München studiert hat. Ich persönlich kann mich sehr gut erinnern an diese Vorgänge damals. Ihm geht es ähnlich. Er hat in München ja auch studiert und das Olympische Dorf, das hat er immer auch verbunden mit den Geschehnissen von 1972.
Wir haben auch da viele Studentenfilme gedreht. Und genauso wie ging es mir oder genauso wie dir, dass man wusste, das ist das, wo das passiert ist. Aber ich bin eigentlich zum ersten Mal in Berührung gekommen mit der Thematik über einen Dokumentarfilm, One Day in September, von Kevin MacDonald, eigentlich schon vor meiner Studienzeit in München.
Wie war es bei dir, Leonie? Also war das für dich ein Ereignis, dass jetzt fernab ist, ganz weit weg, Anfang der 70er Jahre, diese Geiselnahme, die vielen Toten, das Versagen ja auch, also dieser Schock bei Olympia?
Ich kannte es tatsächlich nur aus dem Geschichtsunterricht. Ich war, mir war das Bild, dieses sehr berühmte Bild von dem maskierten Mann auf dem Balkon vertraut. Und ich wusste um ein paar Eckdaten dieses Massakers. Aber mir war sehr vieles nicht klar. Ich wusste nicht, dass es ein 22-Stunden-Live-Marathon war, der übertragen wurde. Ich wusste nicht, auf welcher verrückten Art und Weise, also wie fatal die deutschen Behörden wirklich versagt haben und alle im Stich gelassen haben. Ich wusste nicht, dass 72 so ein PR-Makeover sein sollte für Deutschland, als die heiteren Spiele und wir sind nicht mehr Nazi-Deutschland und also all diese Sachen wusste ich nicht.
Tim, jetzt hat Leonie dankenswerterweise sogar das ganze Themenfeld schon ein bisschen aufgemacht, also worum es auch in diesem Film geht, aber auch worum es nicht geht. Denn das ist dieser Kontext, den stellst du am Anfang ja ganz klar her, was Deutschland mit diesen Spielen erreichen wollte, und dann nimmst du dir aber einen ganz speziellen Aspekt heraus. Also es ist nicht die Komplexität des Geschehens, was auch möglich gewesen wäre, sondern es ist ein ganz besonderer, ganz spezieller Aspekt, der dich offenbar sehr interessiert hat.
Ja, also mich hat dieser Wendepunkt in der Mediengeschichte interessiert. Und wie Leonie zu Recht war, interessanterweise war es ja schon vor diesem tragischen Ereignis ein Wendepunkt in der Mediengeschichte, weil eben um dieses Image von dem neuen, liberalen Deutschland in die Welt hinaus zu sehen, senden, wurde noch nie da gewesen. Also es war auch die erste Olympiade, die weltweit live via Satellit übertragen werden konnte, wurde aufgefahren. Und dann hat dieser ganze Apparat plötzlich gewechselt von der Sportberichterstattung auf Krisenberichterstattung. Und das hat uns interessiert. Und wir hatten dann die Perspektive von ABC Sports gewählt, weil sie als einziger in Live-Kamera auf das Geschehen hatten. Und das fanden wir besonders spannend in Bezug auf unsere Thematik.
Jetzt fragt man sich natürlich neben allem, was wir auch noch bereden werden, es gibt noch einen Aspekt, der schon mich auch beschäftigt hat, nämlich wie extrem sich die Medienwelt auch technologisch verändert hat. Also wie die diese riesen Kamera dahin schleppen, immer noch mit einer Leitung mit dran und so. Das wäre heute mit Handybildern natürlich ganz schnell zu machen.
Oh ja, also für mich sozusagen nicht nur nebenbei, sondern eigentlich essentiell. Es geht da, wenn es ein Film eben, es ist ein Film über die Medien. Und da spielen natürlich genau die technischen Entwicklungen eine wichtige Rolle. Und ich finde eben genau das, was du sagst, heute hat jeder einen Fernseher und eine Kamera in der Hosentasche. Und gerade aus heutiger Sicht ist es interessant zu sehen, wie ist denn damals ein Bild entstanden? Wie lange ist es gegangen, bis es sozusagen beim Endkonsumenten oder Endkonsumentin zu Hause auf dem Fernseher gelandet ist? Und das wollten wir sehr akkurat und authentisch darstellen.
Ich finde es auch gelungen. Also man ist wirklich in dieser Welt drin, in dieser klaustrophobischen Welt. Es ist so eine Männerwelt. Du warst damals auch ganz extrem, hat sich heute auch zum Glück verändert übrigens, viel mehr Frauen auch im Sportjournalismus tätig sind. Du bist aber dabei, vielleicht kannst du mal deine Rolle auch beschreiben. Also wie gerätst du in dieser ABC-Männerwelt?
Dank Tim Fehlbaum und Moritz Binder, die diese Figur da reingeschrieben haben. Marianne Gebhardt gab es so tatsächlich nicht. Die Figuren, die von Peter, John und Ben gespielt werden, diese Menschen gab es tatsächlich. Marianne ist eine Art Sammelsurium aus unterschiedlichen Menschen, die euch bei der Recherche begegnet sind. Ich fand dann Marianne einfach, es ist einfach schön, weil es gibt so einen tollen englischen Begriff, der, es ist shoehorning in, also wenn man versucht, etwas reinzudrücken, was eigentlich nicht reinpasst. Mhm. Für mich passt Marianne Gebhardt, die Figur, sehr gut in dieses Geschehen rein. Mhm. Und ich finde es sehr schön, dass sie das Schweizer Taschenmesser für die amerikanischen Journalisten vor Ort ist.
Das ist sehr schön formuliert. Ich finde auch wichtig, also du sprichst ja toll Englisch, wissen wir, du hast doch in London lange gelebt, da kommt man natürlich so gut mit der Sprache zurecht, aber du stehst ja gleichzeitig wirklich auch für das Deutsche. Man nimmt dich auch in Haft, man wirft dir auch bestimmte Dinge vor oder versucht dich eben in eine bestimmte Richtung zu bringen. Das ist auch nicht unbedingt das Hauptthema in dem Augenblick, aber es ist natürlich wichtig, dass so jemand da ist, der für die nächste Generation von Geschichte steht.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Ebene in den Filmen. Also ich wurde dazu auch viel in den USA letzte Woche auf der Pressetour befragt, weil Marianne natürlich so ein bisschen das Gesicht ist oder die Personifizierung von dem Olympischen Spielgeist, der wahrscheinlich, also der so ein bisschen gewollt war. Also ich habe das Gefühl, dass sie steht so ein bisschen für eine bestimmte Generation, die anerkennen wollte, was passiert ist und trotzdem nach vorne schaut.
Also Deutschland ist in einer besonders schwierigen Situation. Man hat sich fröhliche, heitere, schöne, friedliche Spiele gewünscht. Dann passiert die Geiselnahme. Du erzählst das aber ganz konsequent, also wirklich extrem in dieser Welt, also in dieser Medienwelt. Da haben schon viele Filme gesehen, Männer mit hochgekrempelten Armen, Schlips abgemacht und dann wird recherchiert. Dein Blick ist schon anderer, finde ich, auf die Redaktion, auf die Arbeit, weil natürlich auch die Situation so mehr extrem ist. Wie ist deine Perspektive?
Ja, also wie du sagst, also uns war es genau wichtig, dass wir sehr streng in dieser Perspektive bleiben. Also wir erzählen den ganzen Film genau mit dem, nicht nur aus dem Blickwinkel, sondern auch aus dem Wissensstand dieser Truppe. Und das Besondere ist ja eben, dass es eben nicht Leute waren, die ausgebildet waren, über so etwas zu berichten, sondern eben eine Truppe von Sportfernsehleuten, die dann diesen Wechsel machen mussten. Und das wollten wir sozusagen thematisch streng daraus aus dieser Perspektive erzählen, aber auch visuell. Also wir verlassen das Studio eigentlich nicht. Mhm. Weil ich eigentlich denke, wenn man so ein strenges filmisches Konzept hat, dann sollte man es auch komplett durchziehen. Und es ist halt dieser hermetisch abgeschlossene Raum mit den Monitoren als einziges Fenster auf diese Situation, die eigentlich sich so unweit vom Studio entfaltet.
Mhm. Also es gibt sozusagen schon die Perspektive raus, sondern es ist immer Ihre Perspektive, es ist immer Ihr Blick. Wir sehen das, was Sie sehen.
Ja, genau. Ja, es gibt einmal wird die Tür aufgemacht und dann sieht man kurz, wie nah es ist.
Wie waren so eine Dreharbeiten auch? Also es wirkt ja auch schlecht gelüftet, stickig, auch dunkel sehr oft. Also wie habt ihr das so gemeinsam erlebt beim Arbeiten? Auch so eine klaustrophobische Atmosphäre herzustellen, Leonie?
Schlecht gelüftet, stickig, dunkel, das ist schon, das trifft alles zu. Der einzige Unterschied zu dem, was wir im Film behaupten, ist, es war nicht sehr heiß, sondern es war relativ kühl. Es war Februar in München. Es ist natürlich toll. Also Julian Wagner, unser Szenenbildner, hat einfach ein sehr, sehr großartiges Set gebaut mit seinem Team. Und wenn dann fast alle Maschinen haben funktioniert, also man auch Knöpfe gedrückt hat, ist was passiert. Wenn man als Schauspielensemble auf so einen Spielplatz gelassen wird, dann ist das eine Freude und sehr, sehr aufregend. Es war natürlich, also es war anstrengend, keine Frage, vor allem, weil auch Tim und Markus Förderer, dein Kameramann, durchaus zu der Art ambitionierten Filmemacher gehören, die, wenn ihnen niemand sagt, am Ende des Tages, dass der Tag vorbei ist, sie nicht nach Hause gehen. Das heißt, ich war immer sehr froh, wenn unsere First AD dann irgendwie sagt, and it's a wrap for today, weil es dann hieß, dass wir halt einmal kurz nach Hause gehen durften und Luft holen.
September 5, der Rückblick auf eine vergangene analoge Epoche, auch einer sehr schwerfälligen Fernsehtechnik. Auch das wird miterzählt in diesem Film. Ich konnte mich unterhalten mit dem Regisseur, mit Tim Fehlbaum und mit Leonie Behnisch, die wir natürlich alle bestens kennen aus dem Film Das Lehrerzimmer.
Tim, du hast ja die Perspektive genau beschrieben. Damit nimmst du natürlich auch in Kauf, abgesehen vom Anfang, wo es, wie gesagt, schon einen Kontext auch gibt, also was diese Spiele bedeuten sollten, dass auch der Zuschauer, wenn er es nicht weiß, es auch nicht wirklich erfährt. Also er weiß nicht tatsächlich, warum machen die das, was sind das für Terroristen, was passiert da. Das lernen die ja auch erst Schritt für Schritt. Also das ist sozusagen dramaturgisch etwas, was du ja in Rechnung stellst, dass man das eben erstmal nicht mitbekommt, wenn man es nicht schon weiß.
Ja, also das ist natürlich die Idee, es aus der Perspektive zu erzählen, dass wir es mit denen alles erfahren. haben. Ich hoffe, es bringt halt, dass man eine authentische Kinoerfahrung hat. Also, weil die selber hatten ja auch keine Reportage dazwischen geguckt oder irgendwie so, sondern haben halt einfach versucht, auf das zu reagieren, was unmittelbar passiert.
Mhm. Jetzt sind das ja unterschiedliche Haltungen innerhalb dieses Kollektivs, nicht? Also, die verhalten sich ja sehr, sehr verschieden. Und das finde ich eben auch einen wichtigen Punkt, sicherlich auch ein weiteres Hauptthema, nämlich die Frage, wie weit gehen wir eigentlich, was tun wir? Mhm. Also, in all der Hektik, die da entsteht und Ratlosigkeit, sind sie ja doch in der Lage zu reflektieren. Und das tust du ja mit dem Film letztlich auch. Also extrem aktuell heutzutage. Ich bin wieder beim Handybild. Ich kann von allem irgendwie ein Bild machen oder zumindest sehen innerhalb von ein paar Sekunden heute. Mhm. Wie siehst du diese moralische Frage sozusagen, die verhandelt wird?
Ja, ich glaube eben, das Interessante ist, dass obwohl sich die Technologie so verändert hat, eindeutig sind diese moralischen Fragen, glaube ich, immer noch die genau gleichen. Also ich habe auch gerade vor letzte Woche so mit Leuten geredet, die im Fernsehen arbeiten, im Nachrichtenbereich, die den Film gesehen haben, die gesagt haben, lustig, so während eben natürlich so die ganze Technik, das fühlt sich für die total seltsam an, das so zu sehen. Aber sie gesagt haben, die Fragen mit den bestätigten Quellen, mit was zeigen wir nicht, sind immer noch die genau gleichen, die diskutiert werden.
Mhm. Wir haben etwas beschrieben, wie es da aussieht. Ich wüsste gerne noch mal, wie du das hergestellt hast, weil es sind so grobkörnige Bilder. Also man hat ja wirklich das Gefühl, man ist irgendwie 1970, wo ich auch schon auf der Welt war. Ich weiß, das sah da so aus. Aber ich habe wirklich so ein sehr authentisches Gefühl, auch einer bestimmten Zeitsituation und auch einer zeitlichen Ästhetik. Wie hast du es gemacht?
Also das habe vor allem nicht ich gemacht, sondern ich im Zusammenhang in Verbindung mit meinem Team. Und wie Leonie gerade schon gesagt hat, Julian Wagner hat dann natürlich eine entscheidende Rolle gespielt, das Szenenbildner mit seinem Team, die sozusagen diese ganzen technischen Geräte aus der Zeit jetzt für uns zusammengesucht haben. Das war teilweise auch nicht einfach. Die haben das gefunden mit in den Kellern von alten, also in Fernsehstudios. Die hatten teilweise noch in den Kellern die alten Geräte. Es gibt passionierte Sammler von diesen Geräten. Dann gibt es Museumsstücke teilweise. Walkie-Talkies sind Museumsstücke. Das haben die alles zusammengetragen. Und mit dem Kameramann Markus Förder war uns genau die Idee, dass man ein bisschen so eine 70er-Jahre-Ästhetik hat mit dieser Körnigkeit und sowas, so ansprichst. Und um das zu erreichen, haben wir zum Beispiel auch Tests gedreht auf Film, um zu gucken, wie hätte sich Material von damals in echt verhalten, wie hätte das sozusagen ausgesehen, und haben dann versucht, entsprechend den Look zu kreieren.
Wie hast du es empfunden, Leonie, also diese moralische Debatte, die ja sozusagen immer drunter liegt, die ist ja Teil, also dieser Diskurs, wenn man so will, der sehr spannenden Erzählung, weil ich finde ja immer ein bisschen, du bist ja unsere Türöffnerin. Irgendwie gehen wir mit dir auch als junge deutsche Frau da hinein und sehen ja mit deinen Augen, was passiert, und du beobachtest ja auch sehr viel.
Naja, also den Diskurs, der innerhalb des Films stattfindet, kannte ich ja, weil ich gelesen habe. Das war der Grund für mich, weshalb ich mitmachen wollte bei diesem Film unbedingt, weil die Frage von, inwieweit greift die Medien, also die Berichterstattung über einen Vorfall in den Vorfall selbst ein, finde ich faszinierend und zeitlos. Mhm.
Könnte man sogar noch weiter sagen, alles dokumentarische Arbeiten steht ja genau vor dem Problem. Selbst wenn ich einen ganz harmlosen Dokumentarfilm mache im Kindergarten, verändere ich die Situation.
Super, dass du das sagst, weil das ist nämlich genau das, wo ich auch anknüpfen konnte von meiner Arbeit. Ich habe in der Filmschule oft Kamera gemacht für Kommilitoninnen, die beim Dokumentarfilm gearbeitet haben, in der Dokumentarfilmabteilung. Mhm. Und genau mit dieser Situation, dass man eben, und es waren auch teilweise wirklich schwere Themen, wo wir hingereist sind und so, und dann mit der Situation war ich auch konfrontiert, dass man sich merkt, man auf eine Art ist man plötzlich Teil des Geschehens, und auf eine widersprüchliche Art wünscht man sich auch, dass sozusagen etwas passiert vor der Kamera, was sozusagen ein interessantes Bild gibt. Das heißt also, man kennt dieses Dilemma.
Ja, genau, dass der Film so genau beschreibt, und das eben noch als letzte Frage jetzt auch an euch beide. Zum einen haben wir gesprochen, ist der Diskurs zeitlos. Also solange es Medien gibt, werden wir darüber diskutieren, das beschleunigt sich immer mehr, intensiviert sich die Frage, aber eben auch, vielleicht beginnt da etwas, mit dem wir heute noch leben?
Also bei uns ist es ja jetzt nicht aus der politischen Perspektive erzählt, sondern aus der medienpolitischen Perspektive. Und ich glaube, da ist es definitiv ein Wendepunkt, eben, dass man sagen kann, es wurde zum ersten Mal, dass ein Ereignis dieser Art im Live-Fernsehen zu sehen war. Insofern, ja, glaube ich, dass da Fragen gestellt werden, die gerade auch aus heutiger Sicht relevant sind.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich meine, in Bezug auf den Nahostkonflikt, das sind natürlich absolut bestimmte Begriffe, die uns anspringen von der Leinwand aus. Die haben jetzt natürlich eine Relevanz, die schrecklich ist, die absolut grauenvoll ist und die wir uns niemals hätten vorstellen können, als wir den Film gedreht haben. Was aber den Film ausmacht, ist natürlich, das ist, was Tim gerade gesagt hat, dass es ein Blick ist auf, wann war das erste Mal, dass wir so etwas live haben verfolgen können. Und das ist, finde ich, die Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen sollten. Inwiefern hilft es mir, wenn ich ein gewaltvolles oder ein potenziell gewaltvolles Ereignis live verfolge? Inwiefern hilft mir das, den darunterliegenden Konflikt zu verstehen? Inwieweit vielleicht missverstehe ich Informationen mit Wissen?
Die große Frage, was sagen uns die Bilder eigentlich? Wir haben unendlich viele Bilder, aber genau wie du beschreibst, was sagen sie uns, wie helfen sie uns, diese Welt besser zu verstehen? Das große Thema des Films September 5, der jetzt im Kino zu sehen ist, der neue Film von Tim Pelbaum mit Leonie Benisch, ein intensives mediales Kammerspiel. Vielen Dank, Leonie, und Tim, Dankeschön.
Vielen Dank, Knut.
Vielen Dank, Knut.